4. Mai 2023 erhielten 17 Menschen in der Bundesrepublik ihre 6. Covid-Impfung. Das hört sich für einige vollkommen verrückt an, aber wir dürfen nicht vergessen, dass seit über 2,5 Jahren schon gegen Corona geimpft wird. Noch länger beschäftigt sich mein nächster Gast mit dem Thema Impfung und Arzneimittelforschung. Jobst Landgrebe ist Arzt, Biochemiker und Mathematiker und wir sprechen heute über Neues zum Thema Immunschwäche durch die Impfung. Hallo, Herr Landgrebe.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Herr Landgrebe, es geht um chronische Autoimmunerkrankungen und Schwächung der Immunantwort. Könnten Sie mir helfen und diese zwei Krankheitsbilder erstmal definieren?
Wir haben als Menschen ein Immunsystem. Das hat im Wesentlichen zwei Zwecke. Der erste Zweck ist Erreger, die in den Körper eindringen, beim Atmen, beim Essen, aber auch durch Wunden abzuwehren und zu zerstören. Und die daran zu hindern, sich im Körper zu vermehren. Und es dient aber auch dazu, Krebszellen, die im eigenen Körper entstehen, zu identifizieren und zu zerstören, damit keine Krebszellen sich vermehren können und dann Krebsklumpen sozusagen, also Tumore bilden können. Das sind die beiden Funktionen des Immunsystems, die wichtigsten. Und Immunschwäche bedeutet chronische Schwächen der Immunantwort oder Acquired Immune Deficiency Syndrome, das ist ein bestimmtes davon, das AIDS. Das sind Syndrome, bei denen das Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert. Es gibt sehr viele Arten, wie das geschehen kann. Die wichtigste ist das Alter. Im Alter wird das Immunsystem schwächer und bei sehr vielen Krankheiten spielt auch dann am Ende des Lebens, wenn der natürliche Tod eintritt, ein Versagen des Immunsystems eine Rolle oder ist dafür zuständig. Aber es gibt eben auch erworbene Immunschwächen. Zum Beispiel durch pharmakologische Behandlung oder durch Einfluss von Gift.
Und was haben diese Autoimmunerkrankungen oder diese Immunschwäche mit der Covid-Impfung, wenn man sie so nennen möchte, eigentlich muss man das ja immer in Anführungsstrichen nennen, was hat das damit zu tun?
Also eine Autoimmunerkrankung ist, wenn das Immunsystem den eigenen Körper angreift. Wenn es also nicht zum Beispiel Bakterien angreift oder Tumorzellen, die im Körper entstehen, sondern eben Körperstrukturen, die funktional wichtig sind und dadurch Organe beschädigt werden. Da gibt es auch eine ganze Reihe Krankheiten. Die schwächsten sind die allergischen Krankheiten, wenn das Immunsystem einfach auf äußere Stimuli überreagiert und die schwer und dadurch aber auch Gewebe temporäre oder auch chronische Gewebeschäden erzeugen kann. Die schwersten sind dann eben solche, wo zum Beispiel das Gehirn zerstört wird, wie zum Beispiel bei Multipler Sklerose. Und die sogenannten Impfstoffe, die gegen SARS-CoV-2 eingesetzt werden, führen, was schon länger vermutet wurde, auch zu einer Schwächung des Immunsystems und wahrscheinlich auch zu Autoimmunkrankheiten, aber mit Sicherheit zu einer Schwächung des Immunsystems. Und das ist jetzt neuerdings auch wissenschaftlich eindeutig belegt.
Können Sie diesen...
Ja, also da ist gerade im Vaccines, das ist ein anerkanntes Journal, was spezialisiert ist auf Impfstoffe, im MDPI-Verlag ist erschienen eine Arbeit aus Florida, der Erstautor heißt Uversky, IgG4 Antibodies Induced by Repeated Vaccination May Generate Immune Tolerance to the SARS-CoV-2 Spike Protein, heißt die Arbeit. Die beschreibt eine Reihe von Mechanismen, wie die sogenannte Impfung mit modifizierten RNA-Gentherapeutika das Immunsystem schwächt. Der erste Mechanismus ist, dass bei mehrfacher Applikation, also ab dem zweiten oder dritten Mal, bewirken diese modifizierten RNA-Gentherapeutika, die man fälschlicherweise Impfstoff nennt, dass ein bestimmter Typus von Immunglobulin-Antikörpern entsteht. Also im Körper die Immunglobuline G, das sind Immunglobuline, die eigentlich bei einer akuten Immunreaktion ausgeschüttet oder produziert werden und Antigene binden und unschädlich machen können. Und es gibt einen Subtyp davon, der heißt IgG4, der wird übermäßig erzeugt und der führt dazu, dass die Antigen, also das Virusprotein, zwar gebunden wird, aber nicht mehr neutralisiert wird. Der hindert sozusagen andere Zellen und andere Antikörper daran, das Antigen effektiv zu neutralisieren und schwächt damit die Immunantwort. Das ist der erste Mechanismus. Dann führt diese immunisierende Gentherapie auch zu einer Unterdrückung der angeborenen Signaltransduktion im Immunsystem. Die Signaltransduktion bedeutet, das ist der Botenmechanismus, mit dem der Körper von einem Entzündungsherd zum Beispiel ausgehend dem Rest des Körpers sagt, Achtung, hier ist eine Infektion im Gange. Und dafür werden unter anderem Interferone ausgeschüttet in so einer Kaskade mit verschiedenen Interferonen. Und es ist jetzt gezeigt worden, dass eben diese Signalwirkung über Interferone auch gehemmt wird. Das ist der zweite Mechanismus. Der dritte Mechanismus ist, dass die sogenannte Impfung auch zu Autoimmunkrankheiten führt. Wie das genau geschieht, ist noch nicht so richtig klar. Der Mechanismus, der jetzt schon gut belegt ist, ist die Induktion von Autoantikörper-induzierenden CD4-T-Zellen. Das sind Zellen, das Immunsystem, die eigentlich dazu da sind, beim Abbau, also bei der Tötung, beim Abbau von infizierten Zellen, also die vom Virus infiziert worden sind, mitzuhelfen oder dazu arbeiten. Und die induzieren jetzt tatsächlich Antikörper, die sich gegen körpereigene Eiweiße richten. Und dadurch entstehen Autoimmunkrankheiten, weil dann natürlich, wenn ich Antikörper habe, die sich gegen den eigenen Körper richten, dann binden die sich an diese Körperstrukturen und dann kommen andere T-Zellen und zerstören körpereigene Strukturen oder körpereigene Zellen.
Können Sie sowas quantifizieren? Also wie viele Menschen haben jetzt offenbar nach dieser Impfung, nach der Impfkampagne, dieses Problem? Tritt es vielleicht auch häufiger auf, wenn man sich dreimal hat impfen lassen oder erst sechsmal? Gibt es da zuverlässige Zahlen dazu?
Es gibt keine guten Zahlen dazu. Das liegt daran, dass man viel zu wenig Autopsien gemacht hat. Man müsste bei den Impfgeschädigten, die daran sterben, wie viele das ungefähr sind, da komme ich gleich mal drauf zu sprechen, müsste man Autopsien durchführen. Und man müsste aber auch Biopsien bei den Organgeschädigten, die eben nicht sterben, sondern nur chronisch krank werden, müsste man in den geschädigten Organen eben auch Biopsien entnehmen und dann mit dem Mikroskop und verschiedenen Verfahren untersuchen, was für eine Art von Schaden da vorliegt. Und dann könnte man da viel bessere quantitative Aussagen zu machen. Die Aussagen, die wir jetzt haben, die sind qualitativ. Was wir quantitativ wissen, ist, dass wir in 2021 und 2022 eine Exzessmortalität oder Übersterblichkeit von ungefähr 100.000 Menschen haben, wenn man das sehr gut statistisch untersucht und die ganzen verschiedenen Trends, wie sich die Sterblichkeit über die Jahre entwickelt, mit einrechnet. Dann kommen jetzt Kuhbander und Reizen in einer Veröffentlichung vom 23. Mai 2023 darauf, dass wir eben 100.000 Menschen mehr in 2021 und 2022 gestorben sind, als das eigentlich sein sollte. Die sind nicht an Covid gestorben. Und der einzige Faktor, den man eben als Erklärung hat, ist eben, dass die an der Impfung gestorben sein können. Ob das jetzt genau 100.000 sind oder vielleicht nur 50.000 oder irgendwas dazwischen, wissen wir nicht, aber die Größenordnung scheint zu stimmen.
Sie sagen, der einzige Faktor, der da eine Rolle gespielt haben kann, ist die Impfung. Wie sind Sie sich da so sicher? Weil natürlich die Faktenchecker da auch immer ganz schnell sind, um zu sagen, nein, da kann keine eindeutige Kausalität festgestellt werden.
Naja, eine eindeutige Kausalität kann nur durch Autopsien festgestellt werden. Da hätte man die alle 100.000 autopsieren müssen. Das hat man nicht gemacht, sondern nur ganz wenige Autopsien. Insofern haben die natürlich recht, dass die Kausalität nicht im strengen Sinne bewiesen ist. Aber es ist eben von der Evidenz her doch so, 2021 gab es keine besondere Sterblichkeit durch SARS-CoV-2. In 2020 gab es vielleicht in Deutschland 25.000 oder 30.000 SARS-CoV-2-induzierte Tote. Das wissen wir sehr genau. Dann hatten wir im Sommer 2020 ja Herdenimmunität. Das heißt, im Sommer 2020 war dieses Virus endemisch und dann hätte man gar nichts mehr machen müssen. Danach hat man aber erst wirklich mit den Maßnahmen angefangen, obwohl dann aus immunologisch-epidemiologischer Sicht das die Sache vorbei war. Und diese Maßnahmen, die man dann ergriffen hat, das war das Einzige, was man anders gemacht hat als in den Vorjahren. Es gab keinen anderen Erreger, der irgendwie die Übersterblichkeit erklären kann. Es gab keine Massenvergiftung durch irgendwelche Schadstoffe in der Umwelt. Also es gab kein anderes Ereignis, was so viele Menschen hätte umbringen können als die Impfung. Weshalb die Schlussfolgerung, dass das die Übersterblichkeit erklärt, sehr plausibel ist.
Es heißt ja auch, dass der Krankenstand seit Beginn der Impfkampagne von 4,5 auf fast 7% gestiegen ist. Und das wird dann auch im Zusammenhang mit den Impfnebenwirkungen gesehen. Könnten da aber nicht auch andere Faktoren eine Rolle spielen?
Wir haben natürlich außer der Impfung noch die Lockdowns und das Maskentragen und das Social Distancing. Wir wissen ja, dass Lockdowns und Social Distancing zu Suiziden geführt haben, dass die Suizidalität angestiegen ist. Wir wissen, dass das natürlich auch äußerst ungesund war, dass Menschen zum Beispiel wegen der Lockdowns eine Behandlung nicht erhalten haben, wegen der nicht erfolgten Behandlung gestorben sind. Also in dieser Übersterblichkeit sind nicht nur Impftote drin. Also auch andere Faktoren spielen eine Rolle, das möchte ich noch hinzufügen. Und das gilt natürlich auch für den erhöhten Krankenstand. Sicherlich sind gerade bei psychischen Krankheiten, ist das gesellschaftliche Umfeld, in dem wir in dieser Zeit der sogenannten Pandemie gelebt haben, sicherlich auch sehr stark kausal verantwortlich für die erhöhte Krankenrate. Aber die Impfungen mit Sicherheit auch. Wir wissen, dass ungefähr 0,7-1% der Impflinge chronisch krank von der Impfung werden. Wenn die Gestorbenen abziehen, bleiben immer noch natürlich sehr viele übrig, schätzungsweise in Deutschland. Das sind dann von 50 Millionen Geimpften 500.000 wären dann 1%, also Hunderttausende von Geschädigten und chronisch Kranken haben wir da durch die Impfung, die eben verschiedene Krankheitsbilder haben, die im Wesentlichen darauf zwei Faktoren zurückgehen. Der erste ist, dass das Spike-Protein selber organtoxisch ist und Organschäden anrichtet. Und der wichtigere Faktor ist aber, dass nach der Impfung, wenn das Spike-Protein in den Geweben exprimiert wird, die Zellen, die das Spike-Protein exprimieren, vom Immunsystem zerstört werden, also von den T-Zellen, und dass dadurch multiple kleine Organschäden entstehen. Also Sie können sich das so vorstellen, im Herz zum Beispiel, im Myokard, kommt dann so eine Myokarditis, dann kriegen Sie überall kleine Narben wie bei so einem Tigerfell. Im Gehirn auch. Sie haben auch Gehirnschäden, also dass Neurone eben abgetötet werden, die das Spike-Protein exprimieren. Das heißt, überall im Körper entstehen eben kleine Narben und die führen natürlich zu chronischen Krankheiten.
Sie haben ja jetzt auch eine jüngste Studie zu der Übersterblichkeit zitiert, die jetzt am, glaube ich, 13. Mai wurde die veröffentlicht. Mich würde interessieren, inwiefern sind diese Informationen auch, ich sag mal, in die Wissenschaft eingesickert? Bei den Ärzten, bei den Forschern, bei den Medizinern? Ist da irgendwie ein Wandel zu betrachten, zu sehen oder eher nicht?
Also es gibt einzelne Kollegen, die wie ich sich jetzt dazu äußern, das erkannt haben, auch einige sehr prominente. Aus verschiedenen Gründen tun sie das. Insgesamt ist aber, wenn man jetzt den medizinisch-industriellen Komplex betrachtet, dann muss man feststellen, dass sich gar nichts geändert hat, sondern dass im Gegenteil weitere auf modifizierter RNA basierende Impfstoffe in der Entwicklung sind, und zwar Dutzende, bei Moderna, bei BioNTech, aber auch bei anderen Firmen, Dutzende solcher Impfstoffe in den Pipelines sind, dass Studien genehmigt werden, die solche sogenannten Impfstoffe ausprobieren wollen, und dass das Ganze so angesehen wird, als sei es eine valide Plattform für die Impfstoffentwicklung. Aber die ganze Plattform ist dysfunktional, denn jeder der Impfstoffe, die man auf diese Weise herstellen wird, wird bis auf die Eigentoxizität des Spike-Proteins, die ein Spezialfall von SARS-CoV-2 ist, wird trotzdem genauso toxisch sein und dieselben Toxizitätsmechanismen zeigen wie die SARS-CoV-2-mRNA- oder modifizierten RNA-Impfstoffe.
Herzlichen Dank, Herr Landgräbe, Arzt, Biochemiker und Mathematiker, zu den neuesten Informationen zum Thema Immunschwäche durch die Impfung. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.